Ich freue mich richtig arg, euch heute den dritten Teil von unserer Predigtreihe, da die Predigt halten zu dürfen, und will einsteigen mit einem Bild, was ich vor ein, zwei Wochen erleben durfte. Genau, ich war mit zwei Freundinnen, bin ich nach Marokko gegangen, habe Urlaub gemacht und wir waren unterwegs, war der zweite Tag, der war sehr abenteuerlustig, haben viele auch nicht so coole Sachen erlebt, waren super fertig. Und sind dann abends, haben wir gesagt, okay, wir gucken uns jetzt nur noch den Sonnenuntergang an, fahren Richtung Meer und entspannen jetzt einfach, weil das war genug Eindrücke für heute. Wir sind dann an der Küste entlang gefahren und haben nach einem Parkplatz gesucht und haben dann auch irgendwann einen gefunden, haben dann unser Auto hingestellt, aber das war auf so einer Erhöhung. Also musste dann erstmal so ein gutes Stück runter, um überhaupt an den Strand zu kommen. Und dann standen wir da und waren so, okay, wo geht ein Weg runter? Und dann eine von den zwei sagt, ah, guck mal, da vorne, da geht so eine Treppe runter an den Strand. Und da waren wir so, okay, dann lass da mal hinlaufen. Und wir laufen da hin und sehen Folgendes. Ich weiß nicht, man sieht es nicht so gut, aber hier in der Mitte fehlt was. Also da ist keine Treppe mehr gewesen, sondern es war ein riesengroßes Loch, wo man halt nicht weiterlaufen konnte. Und dann standen wir da, drei Mädels, voll bepackt mit unserem Abendessen, mit viel zu vollen Köpfen. Ich hatte noch so matschige Schuhe, weil ich den Schuh fast im Matsch noch gerade eine Sekunde vorher verloren hatte. Und dann standen wir da mal so, okay, wohin geht jetzt unser Weg? Wie kommen wir da runter? Wie geht's weiter, wenn wir keinen Weg nach unten finden? Das ist heute auch das Thema vom Gottesdienst. Vielleicht geht es um ein bisschen spektakuläre oder wichtigere Wege, wie bei uns jetzt. Aber das Thema von heute ist eben, wohin geht dein Weg? Wohin geht's, wenn es nicht weitergeht, wenn wir den Weg nicht mehr sehen? Wir wollen uns dafür zusammen einen Psalm angucken, den Psalm 25 eben, und anschauen, wie eben aus dieser Angst der Weg raus in die Hoffnung, da eben David uns mit reinnimmt. Wie das funktionieren kann und wie der Psalm uns in dunklen Zeiten helfen kann. Der Psalm steckt voller Spannungen, Themen wie Angst, Schuld, Feinde, Vertrauen und auch Hoffnung kommen da eben drin vor. Ich habe ihn euch mal mitgebracht. Wer eine Bibel hat, darf auch gerne damit lesen oder hier vorne mit mir. Und ich will euch einfach einmal am Stück vorlesen. Von David. Herr, ich sehne mich nach dir. Mein Gott, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Lass mich jetzt nicht fallen und zum Gespött der Leute werden. Gönne meinen Feinden nicht diesen Triumph über mich. Ich weiß, keiner wird scheitern, der auf dich hofft. Wer aber treulos ist und dich leichtfertig verlässt, der wird im Hohn und Spott enden. Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll und lass mich erkennen, was du von mir willst. Lehre mich Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Herr, erinnere dich an dein Erbarm und deine Liebe, die du den Menschen von Anfang an bewiesen hast. Denk nicht mehr an die Sünden meiner Jugend und vergiss meine Vergehen von damals. Denk stattdessen in deiner Gnade an mich. Du bist doch voller Güte. Ja, der Herr ist gut und gerecht. Darum führt er die auf den richtigen Weg zurück, die ihn verließen. Allen, die ihre Schuld eingestehen, zeigt er, was richtig ist und wie sie nach seinem Willen leben sollen. In Liebe und Treue führt er alle, die sich an seinen Bund und seine Gebote halten. Herr, mach deinen Namen Ehre und vergib mir meine schwere Schuld. Was ist mit dem, der Ehrfurcht vor dem Herrn hat? Der Herr zeigt ihm den Weg, den er gehen soll. Er schenkt ihm Wohlstand und Glück und seine Nachkommen werden das ganze Land erben. Menschen, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen. Er lässt sie verstehen und erfahren, was sein Bund mit seinem Volk bedeutet. Unermüdlich blicke ich auf zum Herrn. Denn er wird mich aus der Schlinge ziehen. Wende dich zu mir, Herr, und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und niedergeschlagen. Mir ist Angst und Bange. Nimm diese Last von meinem Herzen. Sieh meinen Jammer und mein Elend und vergib mir meine Sünden. Meine Feinde sind kaum zu zählen. Abgrundtief hassen sie mich. Bewahre mein Leben und rette mich. Lass mich nicht scheitern, denn bei dir suche ich Zuflucht. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein. Herr, auf dich allein hoffe ich. O Gott, erlöse Israel aus aller Not. Der Psalm hat ziemlich viele Punkte. Man könnte da so viele Sachen rausnehmen. Und ich habe mal so vier Punkte heute mitgebracht oder vier Schritte, die David da irgendwie so lang geht. Und an denen wollen wir jetzt auch lang hangeln. Der erste Punkt dabei ist Vertrauen. Vertrauen ist der erste Schritt raus aus der Angst. David beginnt im Psalm mit den Worten: Herr, ich sehne mich nach dir. In der Elberfelder Übersetzung ist es ein bisschen poetischer geschrieben. Da steht: Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. David bleibt damit nicht in seinem Kopf oder in seinem Gedankenkarussell, sondern er trägt seine Gedanken, seine Gefühle, seine Ängste aktiv zu Gott. Er beginnt damit, Gott mit in seine Situation reinzunehmen und gibt Gott damit die Möglichkeit, da auch überhaupt reinzuwirken. Er vertraut Gott sein Herz und seine Seele an und eben auch seine Situation. Deswegen ist Vertrauen nicht zuerst nur ein Gefühl, sondern ein Stück weit auch eine Entscheidung. Dass man sich dafür entscheidet, mit allem, was einen beschäftigt, was in mir ist, zu Gott zu kommen und eben nicht weg von ihm. Und so Vertrauen schließt Angst auch nicht aus, sondern Vertrauen bringt die Angst zu Gott. David betet auf der einen Seite eben: Auf dich traue ich, und gleichzeitig sagt er trotzdem: Lass mich nicht zu Schanden kommen. Also David ist sich seiner Gefahr schon bewusst und der Angst auch. Er redet sie auch nicht klein oder versucht vor Gott möglichst gut dazustehen und es ein bisschen klein zu reden, sondern er nimmt sie ernst und bringt sie genau deswegen vor Gott. David spricht von seinen Feinden. Ich weiß nicht, ob ihr einen Feind habt oder ob ihr jemanden kennt, den ihr so betiteln würdet. Mir ist jetzt da niemand gekommen bei mir, bin auch ein bisschen froh drüber. Aber Feinde können ja auch was anderes sein. Feinde können auch Versuchungen sein, Versuchungen wie Geld, Erfolg, Ansehen. Und der größte von den Feinden ist eben einfach der Satan. Und wenn David betet, dass der eben nicht über ihn triumphiert, dann macht er das nicht nur, weil er um seinen Glauben Angst hat, sondern er ist sich auch bewusst, was es für Auswirkungen für die Menschen um ihn herum hat. Weil er eben nicht möchte, dass der Sieg von seinen Feinden dem Glauben anderer Menschen im Weg steht. Und weil David sich eben bewusst ist, dass nur Gott ihn da rausholen kann und ihn beschützen kann, kommt er mit diesen ganzen Themen, mit seinen Gefühlen, mit seinen Ängsten vor ihn. Und Vertrauen heißt dann auch ein Stück weit, mit dem Handeln von Gott zu rechnen. David schreibt in Vers 3, dass eben Gott bei anderen auch gehandelt hat und er deswegen auch bei ihm es wieder tun wird. Und ich finde, es darf voll die Ermutigung für uns sein, wenn wir in die Bibel reinschauen oder wenn wir uns das Leben von anderen Christen anschauen oder auch in unserem eigenen Leben zurückschauen, dann können wir immer wieder sehen, dass Gott gehandelt hat, dass Gott beschützt hat und er wird damit ja nicht einfach aufhören. In Psalm 100, Vers 5 steht: Denn der Herr ist gut zu uns, seine Gnade hört niemals auf. Für alle Zeiten hält er seine Treue. Und so wie David damals mit dem Handeln von Gott gerechnet hat, weil er das bei anderen gesehen hat, dürfen wir das auch mit seinem Handeln rechnen und ihm deswegen auch vertrauen. Also der Weg heraus aus der Angst fängt für David an mit Vertrauen. Und das ist zwar schön und gut, aber wenn wir dabei stehen bleiben, also wenn wir auf dem Weg stehen bleiben, warten, bis sich die Begebenheiten oder der Weg vor uns sich ändert, dann stehen wir, glaube ich, ganz schön lange da. Sondern es geht dann auch dann eben wichtig, dass man anfängt, auch einen Schritt weiter zu gehen und noch einen Schritt aus dieser Angst, aus diesen dunklen Zeiten raus. Und damit komme ich auch zu meinem zweiten Punkt. Zweitens nämlich Führung. Gott zeigt den Weg. In Vers 4 und 5 steht: Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll und lass mich erkennen, was du von mir willst. Lehre mich Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Da kommen so zwei Worte ein bisschen bewusster raus, die mir irgendwie ins Auge gestochen sind. Und es ist einmal eben dieses Zeige mir. David spricht am Anfang von diesem Zeigen und drückt damit seinen Wunsch nach Orientierung aus. Ich habe mal in anderen Übersetzungen geguckt und in der Volksbibel war das eigentlich ganz witzig formuliert, weil da steht: Oh Gott, ich brauche jetzt dein gutes GPS-System, mit dem du mich führst, das mich lenkt, sonst wird es bald unbequem. Und ich fand es irgendwie ein cooles Bild mit dem GPS-System und dass es eben die Orientierung braucht, weil ein Navi ohne GPS-System funktioniert nachher nicht. Da muss ich dann auch wieder an Marokko denken. Das mit dem Fahren dort war so eine Sache. Oft wusste das Navi, kannte die Straßenverhältnisse nicht so genau. Und wenn es einen dann irgendwo lang gelotst hat, ging das immer nicht so genau. Oder auch manchmal hat es nicht erkannt, wo man in diesen dreispurigen Kreisverkehren gerade ist und welche Ausfahrt man jetzt nehmen muss. Und wenn dann auch dieser kleine Pfeil auf Google Maps auch noch weg gewesen wäre, ich weiß nicht, ob wir aus der Stadt wieder rausgefunden hätten. Deswegen, da durfte ich so ein bisschen, oder darf ich immer wieder merken, wie wichtig Orientierung ist. Und finde es deswegen so cool, dass David danach fragt, eben, dass Gott ihm den Weg zeigt. Und dass er eben sich eingestehen kann, dass er selber nicht mehr weiter weiß. Aber er bleibt dabei nicht stehen, sondern im nächsten Vers fängt er an mit "Lehre mich Schritt für Schritt". Und dieses "Lehre mich", wenn man sich das nochmal so ein bisschen genauer anschaut, finde ich, dann zeigt es auch, dass David den Wunsch danach hat, dass Gott sein Denken verändert. Also wenn ich sage "Lehre mich", dann will ich nicht nur, dass ich eben allein dieses Wissen da ist, sondern dass eben auch, also dass Gott mir den Weg raus zeigen kann, sondern eben, dass er wirklich das ganze Denken sich verändert. Und das Schritt für Schritt eben so ein Zeichen dafür ist, dass Gott einfach so ein geduldiger Gott ist, der mit uns immer wieder einzelne Schritte geht, um uns aus dieser Angst rauszuleiten, der mit uns geht und uns eben aus diesen dunklen Zeiten, wo wir jetzt einfach auch in der Predigt 3 immer wieder davon haben, dass er mit uns da durchgehen darf, dass wir uns immer wieder zu ihm wenden dürfen, mit ihm beten können und er Schritt für Schritt mit uns aus dieser Situation rausgehen will. Dass wir eben nicht da so stehen bleiben, wie vor dieser nicht vorhandenen Treppe mehr, sondern dass wir weitergehen dürfen und uns er einen Weg daraus zeigt. Aber es ist ja schön und gut, aber die Frage ist ja trotzdem noch, was für ein Weg geht es nachher? Und es geht eben, ich finde, in dem ganzen Psalm gibt es so zwei kleine Anhaltspunkte, wo da so ein bisschen helfen können. Und das ist eben einmal, dass es der Weg ist, das, was Gott für mich will. Und da dürfen wir wissen, dass es was Gutes ist, was er für uns möchte. Und dass wir uns an seiner Wahrheit orientieren dürfen. An der Bibel, an das, was Gott uns zuspricht und was wir für Verheißungen von ihm haben. Und was müssen wir dafür tun, dass er uns diesen Weg zeigt? Da steht in Vers 10 erst noch, in Liebe und Treue führt er alle, die sich in seinem Bund und seine Gebote halten. Also ein Stück weit gehört zu dieser Orientierung oder zu dem Wunsch nach Orientierung auch Gehorsam dazu. Und es ist nicht aus so einer Gesetzlichkeit heraus, sondern aus dem Glauben heraus. Dass wir wissen dürfen, dass seine Gebote uns dienen und gut für uns sind und deswegen er es auch gut mit uns meint und es eine gute Wegweisung ist, wie wir gehen sollen. Und trotzdem möchte Gott keine perfekten Christen, sondern hier eben David auch schreibt, ja, der Herr ist gut und gerecht. Darum führt er die auf den richtigen Weg zurück, die ihn verließen. Alle, die ihre Schuld eingestehen, zeigt er, was richtig ist und wie sie nach seinem Willen leben sollen. Gott geht es dabei nicht um die, die nur an sich an alle Gebote halten und die immer ein perfektes Leben auch nach außen haben, sondern Gott möchte ein demütiges Herz und kein perfektes Herz. Wenn wir uns unsere Schuld eingestehen, dann tut er sich uns zuwenden und den Weg zeigen. In Vers 12 steht dann auch eben, dass die, wo Ehrfurcht vor ihm haben, er ihnen den Weg zeigen wird. Und Ehrfurcht ist, finde ich, so ein hohes Wort, was schnell gebraucht wird. Und ich habe es mal versucht, ein bisschen runterzubrechen oder ein bisschen greifbarer zu machen. Und ich kam so ein bisschen auf die Gedanken, dass eben, wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, das eben bedeutet, dass wir Gottes Größe, Heiligkeit und Autorität ernst nehmen. Dass wir von ihm staunen, ihn respektieren, ihm gehorchen und es eben keine lähmende Angst ist, sondern so ein richtig tiefes Bewusstsein. Bewusstsein, dass Gott heilig ist und ich ihm deswegen komplett vertrauen kann. Weil wir wissen dürfen, dass er es gut mit uns meint und dass wir sein Wort höher achten als unsere Gefühle und Entscheidungen an seinen Willen ausrichten. Und was erwartet uns dann? Er schenkt ihnen Wohlstand und Glück und seinen Nachkommen werden das ganze Land erben. Menschen, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen. Er lässt sie verstehen und erfahren, was sein Bund mit seinem Volk bedeutet. In der anderen Übersetzung steht, dass die Freundschaft mit dem Herrn denen gebührt, die ihn ernst nehmen. Wie cool ist es, dass derselbe Gott, vor dem wir Ehrfurcht haben dürfen oder haben müssen, auch uns seine Freundschaft anbietet. Dass wir ihm begegnen dürfen und er die Freundschaft mit uns möchte. Deswegen will ich an der Stelle dir die Frage stellen, bei welchen von den Punkten erkennst du dich gerade wieder? Suchst du gerade eher so nach Orientierung? Fällt es dir gerade schwer, so diesen ersten aktiven Schritt zu gehen? Oder fällt es dir schwer zu erkennen, was Gottes Wille ist? Oder welchen Weg du gehen sollst? Oder fällt es dir eher schwer, Gott mit Ehrfurcht zu begegnen? Oder diese Freundschaft, diese Nähe zu Gott zu suchen? Ich will euch ermutigen, mit den Fragen zu Gott zu kommen und mit ihm darüber ins Gespräch zu gehen. Ja, und ihm da, so wie David eben so, euer Herz hinzugeben. Vielleicht ist es aber auch so, dass ihr sagt, okay, da versperrt aber noch irgendwas den Weg. Und darauf geht David eben auch ein. Und deswegen ist Vergebung so der nächste Schritt, dass nämlich die Lasten, die den Weg blockieren, weggeräumt werden. Hier in Vers 6 und 7 steht, Herr, denke an deine Gnade und an dein Erbarmen, die du von jeher gezeigt hast. Herr, vergib mir die Sünden meiner Jugend und sieh mich mit gnädigen Augen an, denn du bist gütig. David ist sich seiner Sünden bewusst. Er nennt sie später in dem Psalm auch groß und er versteckt sie nicht, sondern er legt sie offen vor Gott hin. Und David ist sich da aber nicht nur seiner Sünden bewusst, sondern eben auch der Gnade, die Gott hat. Er spricht dreimal in dem Psalm darüber, dass Gott seiner Gnade gedenken soll und dass er sich ihm gegenüber gnädig zeigen soll. Und da geht es nicht um Davids Frömmigkeit, sondern eben um Gottes Barmherzigkeit. Schuld kann so ein Wegversperrer sein, weil Schuld, das lähmt uns, Scham und so Versteckspiel kann so viel kaputt machen. Schuld bindet, macht misstrauisch, blockiert Vertrauen und Führung. Ich habe mir das so bildlich wie diese Steinkugeln vorgestellt, die so in Gefängnissen an Leute drangemacht worden sind, die nicht mehr weiterkommen sollen. Und sowas kann Schuld sein, dass es uns abhält, den Weg zu gehen, den Gott für uns vorgesehen hat. Und so wie David das wissen durfte, dürfen auch wir wissen, dass es da aber einen Ausweg draus gibt. Dass wir dabei nicht stehen bleiben müssen. Denn David sagt später eben, sieh mein Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Ich habe mit einer Freundin vor Jahren ein Lied geschrieben, über einen Psalm. Und da ist eben eine Zeile drin, du wandelst Schuld in Gnade um. Und ich glaube, das bringt es so gut auf den Punkt. Wir dürfen das wissen, dass das, was uns den Weg versperrt, dass da Gott mit Gnade reinkommt. Und dass wir frei sein dürfen da drin. Und was David damals noch nicht wusste, beziehungsweise erst noch nicht erlebt hatte, dürfen wir aber wissen, dass Jesus uns frei gemacht hat von aller Schuld und bereits am Kreuz dafür gezahlt hat. Dass Jesus jeden unserer Fehler gesehen hat, auch die, die wir noch machen werden, und sich trotzdem dafür entschieden hat, am Kreuz dafür zu sterben. Deswegen da die Frage an dich, welche Sünde versperrt dir gerade den Weg? Wo denkst du, dass die Sünde so groß ist, dass Gott sie dir vielleicht auch nicht vergeben kann? Wie David hier sagt, die Sünden meiner Jugend. Wo haltet ihr immer noch an Sachen fest, die Gott euch eigentlich schon lange vergeben hat? Und wenn Gott sie dir vergeben hat, wo ist es vielleicht auch noch dran, dass du sie dir selbst auch ein Stück weit vergibst? Und eben loslässt und frei bist von dieser schweren Bleikugel. Wenn Gott vergibt, löst er innere Knoten und macht uns frei, den Weg zu gehen, den er vorgesehen hat. Und der Psalm endet dabei nicht, denn David sagt, also der Psalm endet nicht damit, dass David sagt, okay, jetzt fühle ich mich hoffnungsvoll, sondern er endet damit, dass er sagt, okay, ich richte meinen Blick auf zu Jesus, auf Gott, auf zum Herrn. Und damit kommen wir zum vierten und letzten Punkt, nämlich die Hoffnung. Leben mit erhobenem Blick. David schaut auf zum Herrn, er rechnet damit, dass Gott handeln wird. Hier in Vers 16 und 17 steht, wende dich mir zu, Herr, und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und niedergeschlagen. Mir ist Angst und Bange, nimm diese Last von meinem Herzen. Es wird klar, dass Hoffnung nicht nur so ein Gefühl ist, das man mal fühlt und mal nicht, sondern einfach so eine Blickrichtung, wohin geht mein Blick in Zeiten, die schwer sind. In Zeiten, wenn das Herz hart, schwer ist und man niedergeschlagen ist oder Angst hat. Es sagt, dass die Not zwar real ist, aber nicht das Letzte, was man sieht. Hoffnung heißt, dass die Situation nicht mehr meinen Blick bestimmt. Bewahre mein Leben und rette mich. Lass mich nicht scheitern, denn bei dir suche ich Zuflucht. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein. Herr, auf dich allein hoffe ich. David hält sich an dieser Hoffnung fest. Er vertraut auf den Schutz und die Bewahrung Gottes. Und er endet eben mit dem Gebet, O Gott, erlöse Israel aus aller Not. Er bleibt dabei nicht bei sich und seinen Gedanken steht, um die er sich davor so gedreht hat, sondern er schaut nach außen und fängt an, auch für andere zu bitten und nicht mehr für sich selbst nur. Wenn man Hoffnung findet bei Gott, dann fängt man auch an, für andere zu bitten. Persönliche Hoffnung kann auch so eine Fürbitte für andere werden. Deswegen da die Frage, wohin schaust du, wenn es gerade eng wird? Für wen oder was kannst du gerade beten? Wo ist es dran, den Blick zu verändern? Wo stehst du gerade? Ich habe hier nochmal alle 4 Punkte hingemacht, zusammengefasst und will dich da persönlich herausfordern, zu überlegen, okay, wo stehst du gerade? Welchen Aspekt möchtest du nochmal vertiefen, vielleicht auch in der nächsten Woche? Bist du beim Vertrauen und willst einfach Gott nochmal lernen, neu Gott auch mitten in deiner Angst, in den dunklen Zeiten zu vertrauen? Geht es dir vielleicht auch eher darum, dass dir Führung und Orientierung fehlt? Dann kannst du da auch Gott voll bitten, da dir den Weg rauszuzeigen. Ist das Thema Vergebung gerade dran? Gibt es Schuld, die dich da noch festhält, die dich abhält, das zu tun, den Weg zu gehen, den Gott für dich vorgesehen hat? Oder ist es Hoffnung? Möchtest du wieder neu den Blick auf Jesus ausrichten und weg von deiner Angst und von den Umständen? Ich will euch voll ermutigen, euch da nochmal bewusst Zeit zu nehmen, auch vielleicht in der nächsten Woche. Ihr fotografiert euch die Folie gerne ab, nehmt die Fragen gerne mit und ja, lasst es nicht bei heute bestehen, dass heute was ist, was ich euch hier erzählt habe, sondern dass es wirklich auch was verändern darf und ihr Schritte gehen dürft, einzeln, nacheinander und immer mehr dorthin kommt, wo Gott ja, euch hinführen möchte. Wir dürfen mit allem, was wir haben, was uns beschäftigt, vor Gott kommen, unsere Ängste, wo es uns schwerfällt zu vertrauen, dem Wunsch nach Führung, mit unserer Schuld und mit unserer Hoffnung. Wir dürfen ihm wirklich alles abgeben. Ich würde noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass ja, wir wissen dürfen, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns führen und leiten möchtest, raus aus der Angst, hin in die Hoffnung. Ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der an unseren Gedanken, an unserer Seele, an unserem Herz interessiert ist, dass wir mit dir reden dürfen und dir alles hingeben dürfen. Da, wo wir sind, wo es uns schwerfällt, Schritte zu gehen, wo es uns schwerfällt, Sachen vor dich zu bringen. Ich möchte dich bitten, dass du uns in der Woche nochmal so einen Reminder schenkst, wo Sachen vielleicht auch unseren Weg versperren und wir wirklich frei werden dürfen und immer mehr dahin kommen, wo ja, du uns haben möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du ja, mit uns in die Woche gehst und ja, dein Friede und deine Hoffnung unseren Blick verändern darf. Amen.